Genau, und wenn ihr eine Bibel da habt, dürft ihr die aufschlagen zu Matthäus 26. Wenn ihr keine da habt, borgt euch bitte eine aus. Wir haben hinten im Regal ein paar Exemplare stehen. Ich möchte heute einen langen Abschnitt durchnehmen. Da ist auf jeden Fall gut, wenn ihr mitlesen könnt. Stellt euch vor, ihr seid auf Hochzeitsreise und ihr seid so richtig toll verliebt. Ja, Maria lächelt schon, gell? Und der Micha. Ja, könnt ihr euch das so sehr gut vorstellen? Also ihr habt gerade den Bund fürs Leben geschlossen und ihr sitzt so beim Abendessen und unterhaltet euch und plötzlich wird dein Liebster oder deine Liebe sehr ernst und schaut in die Augen und sagt, du wirst mir untreu werden. Was? Ich? Niemals. Wie fühlst du dich? Fühlst du dich verletzt, verärgert, vor den Kopf gestoßen? Und ich stelle mir vor, so ähnlich müssen sich die Jünger gefühlt haben, die Nachfolger Jesu. Sie haben das Passamahl oder das Pesachmahl miteinander gefeiert. Jesus hat den neuen Bund eingesetzt in seinem Blut. Aber davor hat er ihnen gesagt, einer von euch wird mich verraten. Ja, einer von euch, 12 meiner engsten Gefährten, wird mich verraten, die mit mir bei Tisch sitzen, wird mich überliefern denen, die mich umbringen wollen. Und alle waren geschockt. Haben gesagt, oh, aber ich bin's doch nicht. Und dann ist Judas rausgegangen und die anderen haben es nicht wirklich verstanden. Und dann lesen wir im Vers 31, als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Also sie haben einen Abschlusspsalm gesungen und gingen raus zum Ölberg. Berg ist für österreichische Verhältnisse völlig übertrieben, ist so ein Hügel außerhalb der Stadtmauer Jerusalems, Tempel gegenüber. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Macht das bitte mal rein. Das ist der Ölberg, also so ein Hügel. Nächste Bild nochmal. Genau, das ist so der Blick zurück zur Stadtmauer. Und war so ein Spaziergang von vielleicht 10 Minuten. Über den Kidronbach hinüber und der jüdische Geschichtsschreiber Josephus berichtet uns, dass das Wasser in diesem Bach rot war von dem Blut der Passalämmer, die da im Tempel geschlachtet wurden. Und wie krass muss das für Jesus gewesen sein, das Lamm Gottes, das die Schuld hinwegnimmt, auf das all diese Opfer im Alten Testament hingewiesen haben. Und während sie so unterwegs sind, spricht Jesus weiter zu ihnen. Und da machen wir heute weiter, da lesen wir heute weiter. Vers 31, Jesus spricht zu ihnen, ihr werdet alle in dieser Nacht an mir Anstoß nehmen, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden zerstreut werden. Alle, jeder einzelne von euch. Der Prophet Zacharja hatte das vorausgesagt schon 550 Jahre zuvor. Jesus sagt hier, das war messianisch, das war auf mich gemünzt. Heißt auch, es läuft alles nach Plan, ich habe die Kontrolle hier. Nachdem ich aber auferweckt sein werde, werde ich euch vorangehen nach Galiläa. Dort werde ich mich mit euch treffen. Also ist nicht das Ende hier, es gibt Hoffnung. Aber wie reagierst du, um jetzt noch wieder bei diesem Beispiel zu bleiben, dein Geliebter sagt zu dir, du wirst eine Affäre haben, du wirst mir untreu werden. Nee, niemals, ich
liebe dich, ich bin dir hingegeben, ich bin dir treu, ich habe mein Eheversprechen ernst gemeint, weil niemand heiratet mit der Absicht, untreu zu werden.
Und hast du schon mal jemanden in der Sünde fallen sehen? Also bleiben wir bei diesem Beispiel Ehebruch, wenn wir schon dabei sind. Und hast du gesagt, na, ich würde sowas nie tun. Mir wird sowas nie passieren. Ja, genauso reagiert Petrus jetzt hier mit einer gehörigen Portion Überheblichkeit und Selbstüberschätzung. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm, wenn alle an dir Anstoß nehmen werden, also wenn all diese anderen 10 Pappnasen an dir Anstoß nehmen werden, ich meine, bei denen bin ich mir selbst auch nicht ganz so sicher, ob die stark genug sind, aber ich werde niemals Anstoß nehmen. Hey Jesus, ich kenne mein Herz, ich liebe dich, auf mich kannst du zählen. Und ich glaube, der Petrus hat es wirklich ehrlich gemeint in diesem Moment. Aber Jesus kennt uns so viel besser, als wir uns selbst kennen. Und Vers 34, Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, dass du in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, ehe der Wecker läutet, mich 3-mal verleugnen wirst. Petrus spricht zu ihm, selbst wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Und ebenso sprachen auch alle Jünger. Müssen wir dem Großmaul Petrus zugute halten, dass die anderen Jünger genauso gedacht haben wie er. Und das haben sie ehrlich gefühlt. Ich werde dich nicht verraten, Jesus. Ich habe dich lieb. Aber die Bibel sagt uns, Hochmut oder Stolz kommt vor dem Fall. Weil dann werden wir unvorsichtig und selbstgenügsam. Uns muss es bewusst sein, dass wir, jeder Einzelne von uns, potenziell zu jeder Sünde fähig ist. Ich meine, der eine ist mehr in die Richtung gepolt, der andere in die. Wir haben verschiedene Versuchungen, die für uns schlimmer sind vielleicht als für andere, aber potenziell sind wir alle zu jeder Sünde fähig. Und es ist nur Gottes Gnade, dass du noch stehst und dass ich noch stehe heute Morgen. 1. Korinther 10 heißt es, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Im Lukas-Evangelium hat Jesus den Jüngern gesagt, oder konkret Petrus auch gesagt, Satan hat eurer begehrt. Der will euch haben, er hat euer begehrt, euch zu sichten oder euch auszusieben wie den Weizen. Also er hat es auf uns abgesehen, er bietet uns Versuchungen an, er versucht uns zu Fall zu bringen, uns im Bein zu stellen. Und wie oft vergessen wir das, dass wir uns in einem geistlichen Kampf befinden. Also lasst uns vorsichtig sein, lasst uns geistlich wachsam sein, dass wir mit Versuchungen rechnen, dass wir vorbereitet sind in unserem Herzen darauf, dass wir nah dran sind an Jesus, wenn es kommt. Dass wir auf jeden Fall nicht die Einstellung haben, ach, mir kann das nicht passieren. Das war der erste Fehler hier bei Petrus. Vers 36, dann kommt Jesus mit ihnen in ein Gut, genannt Gethsemane. Jesus hat dort öfter übernachtet, da gab es Höhlen, ganz tolle alte Ölbäume, Olivenbäume, habe ich euch da ein Foto mitgebracht. Ja, das ist wieder so der Blick zurück und dann habt ihr hier so wunderbare alte Ölbäume, die waren vielleicht da, waren Zeugen von dem, wovon wir hier lesen. Und er spricht zu den Jüngern, setzt euch hier, bis ich hingegangen bin und dort gebetet habe. Und er nannte ihn Petrus und die 2 Söhne des Zebedäus, also Johannes und Jakobus, mit und fing an, betrübt und geängstigt zu werden. Dann spricht er zu ihnen: Meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Hier sehen wir die Menschlichkeit Jesu. Jesus war ein Mensch wie wir. Hast du Angst? Bist du deprimiert? Jesus weiß, wie es dir geht. Jesus weiß, wie sich das anfühlt. Jesus versteht dich, nicht nur irgendwie abgehoben, theoretisch, weil er ja der allwissende Gott ist. Nee, ganz praktisch, aus eigener, echter, menschlicher Erfahrung. Es hat ihm genauso wehgetan, wie es dir wehtut. Und deshalb ist er so ein barmherziger, mitleidiger, verständnisvoller Freund und Hohepriester. Und das Wort hier, meine Seele ist betrübt bis zum Tod, das ist das stärkste Wort für Depression, hat ihn fast umgebracht. Die anderen Evangelien berichten, Jesus hat Blut geschwitzt. Das war so ein sehr seltenes Phänomen, das nur unter äußerstem emotionalen Stress auftritt, dass diese Adern in der Stirn platzen. Jesus hat gewusst, was auf ihn zukam. Dieser ganze Horror des Kreuzes, eine der furchtbarsten Foltermethoden, die die Menschen je erfunden haben. Und nicht nur die Aussicht, sterben zu müssen und gefoltert zu werden und diese fürchterlichen körperlichen Qualen, auch der geistliche Horror, die Schuld aller Menschen von aller Zeit auf sich zu nehmen. Im 2. Korintherbrief heißt es, er, der die Sünde nicht kannte, ihn hat er für uns zur Sünde gemacht, dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Dieser Austausch, dieser Platztausch. All unsere Ungerechtigkeit, all unsere Unehrlichkeit, all unsere Gemeinheit, all unsere Eifersucht, unser Neid, unsere Habsucht, unsere Selbstsucht und Mord, Abtreibung, Vergewaltigung, Kindesmissbrauch, all diese furchtbaren Dinge, alles, was alle Menschen zu aller Zeit je Furchtbares getan haben oder Furchtbares gedacht haben, das wurde alles ihm zugerechnet und ihm auferlegt. Alles, was seinem heiligen Wesen so völlig zuwider war, völlig konträr zu seiner Natur, alles das, was er mit jeder Faser seines Wesens zutiefst verabscheut hat, all das wird plötzlich auf ihn ausgegossen. Wir können das gar nicht wirklich nachvollziehen. Ich meine, wir sind alle Sünde gewohnt. Wir können uns gar nicht vorstellen, was es für einen Sündenlosen bedeutet. Hat er, der immer absolut rein war und heilig war, der nie überhaupt irgendwo einen schlechten Gedanken gehabt hat, sondern immer nur gut gedacht hat und gut gelebt hat und geliebt hat. Was muss das für ihn bedeutet haben? Ich meine, denk an irgend so eine ganz furchtbare Jauchengrube, wo der Gedanke dran schon hier das Kotzen bringt, du den Gestank unerträglich findest und du sollst gefoltert werden und dann ertränkt werden in dieser Jauchengrube. Und ich meine, das beschreibt noch nicht mal irgendwie annähernd, was es heißt, dass Jesus für uns zur Sünde wurde. Also all das und der Spott, die Verachtung, die Einsamkeit am Kreuz, als irgendwie eine Trennung zwischen Gott den Vater und Gott den Sohn kam wegen unserer Schuld. Auch das ist was wir gar nicht wirklich völlig verstehen können, wie das sein kann. Aber wir wissen, dass Jesus ausgerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also wir können nicht mal anfangen zu erahnen, welchen Horror Jesus am Kreuz durchgemacht hat und warum er hier ringt im Garten Gethsemane. Weil er unseren Platz einnehmen wird oder eingenommen hat als Verbrecher, als Sünder, damit wir seinen Platz einnehmen können als Kinder Gottes. Dass er die Konsequenz für unsere Schuld erlebt hat, damit wir es nicht erleben müssen. Er hat unsere Schuld gesühnt, die uns von dem heiligen Gott trennt. Und im Austausch bietet er jetzt dir und mir an, dass uns sein perfektes, reines, sündenloses Leben zugerechnet wird. Er bietet uns an, eine geheilte, eine versöhnte Beziehung mit unserem Schöpfer, der wunderbarsten und liebevollsten Person, die existiert im Universum, die ehrlichste und gerechteste und schönste Person, die es überhaupt gibt. Und wir müssen es nur noch annehmen, indem wir uns ihm anvertrauen und ihm nachfolgen. Aber hier im Garten Gethsemane rang Jesus um dieses Ja zu all dem, dieses Ja zum Kreuz, dieses Ja zum Versöhnungsplan des Vaters. Und Jesus hat gewusst, was es bedeutet hat. Und ich bin mir auch sicher, Satan hat alles aufgeboten, was er zur Verfügung hatte, um Jesus davon abzuhalten. Also Jesus ist hier aufs Äußerste versucht und bedrängt und erdrückt bis ans Äußerste, bis er Blut geschwitzt hat. Gethsemane heißt so viel wie Ölpresse, sehr passend für das, was Jesus hier erlebt hat. Aber Jesus ging hier in diesen geistlichen Kampf und er bereitet sich hier geistlich vor auf seine Verhaftung und den ganzen Horror, der danach kommt am nächsten Tag. Und er tat es im Gebet, in der Gemeinschaft mit dem Vater, im Gespräch mit seinem Vater im Himmel. Und so bereiten auch wir uns vor auf Anfechtungen und Versuchungen in unserem Leben. Und Jesus sagt hier zu den drei seiner engsten Jünger, bleibt hier und wacht mit mir. Das heißt, bleibt wach und betet mit mir. Wenn es jene Zeit gab, wo er ihre Unterstützung bräuchte, ihre Gebetsunterstützung, dann war es jetzt. Und da ist Kraft im gemeinsamen Gebet. Also nochmal herzliche Einladung, kommt zum Gemeindegebet am Dienstag. Und wenn du dich angefochten fühlst, dann hey, geh doch zu einem Bruder oder einer Schwester und sag, hey, bitte bete mit mir. Ich bin sehr betrübt bis zum Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Krass, das Gegenteil von name it and claim it, also Selbstsucht im religiösen Mäntelchen. Ich fordere, was ich will von Gott. Nein, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Hingabe, Unterordnung unter den Willen des Vaters, das ist Jesu Herz. Und was hat Jesus motiviert zu diesem Ja? Ja zum Kreuz, ja zu diesem ganzen Horror. Die Kraft, die stärker war als der Tod und das Leid und die Angst und der Selbsterhaltungstrieb. Es war Liebe. Liebe zum Vater, Liebe zu dir und zu mir auch. Jesus war verliebt und er ist verliebt in dich und in mich. Er liebt dich mit einer ewigen Liebe. Und er betet hier, Vater, wenn es möglich ist, so geh dieser Kelch, also dieses Leiden und der Tod am Kreuz, an mir vorüber. Vater, wenn es irgendeinen anderen Weg gibt, irgendeine andere Möglichkeit, wie die Menschen in eine versöhnte Beziehung zu dir zurückfinden können, wie Menschen gerettet werden können, wie die Beziehung geheilt werden kann, wenn es irgendeinen anderen Weg gibt, gute Werke oder Meditation oder Wallfahrten oder Kirchgang oder Gottesdienste, Rituale, Gebete, Religionen. Vater, wenn es irgendeinen anderen Weg gibt, dann lass mich nicht ans Kreuz gehen, betet Jesus. Und denk dir nicht auch, dass der Vater gerne das Gebet von Jesus erhört hätte, wenn es einen anderen Weg gäbe, wenn Selbsterlösung, wenn Religion irgendeine Option wäre,
zu Gott zu kommen. Es gab keinen anderen Weg. Gott ist heilig und gerecht. Und Verbrechen muss gerichtet werden und gesühnt werden. Ein Richter, der zu einem Mörder oder Vergewaltiger oder Dieb sagt, naja, hey, ich habe einen guten Tag, bin ein netter Kerl, ist schon okay. Freispruch, hey, das ist vielleicht ein netter Richter, aber es ist ganz sicher kein gerechter Richter. Aber Gott ist absolut gerecht. Aber er ist auch liebevoll und barmherzig und er will Menschen nicht richten, Sünder nicht richten in der Hölle. Also nahm er in Jesus selbst unseren Platz ein und trug unsere Schuld, damit er uns vergeben kann, ohne dabei ungerecht zu werden. Beste Beispiel ist für mich diese Geschichte von Kapitän, der gern mal Leute mitgenommen hat auf die Reise, altes Segelschiff, denkt ein bisschen zurück. Und er nimmt seine alte Mutter mit auf die Schiffsfahrt. Und nach einer Woche kommt der Schiffskoch zu ihm und sagt, Captain, wir haben ein Problem. Irgendjemand klaut Lebensmittel aus der Küche, aus der Vorratskammer. Ja, und es ist ein Problem. Essen war rationiert, die wussten nie genau, wie lange sie unterwegs sind. Also wenn es einer selbstsüchtig ist und den anderen das Essen wegfrisst, das kann die ganze Mannschaft gefährden. Und Kapitän sagt, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht recht. Wenn wir den Dieb erwischen, dann wird er an den Mast gebunden und ausgepeitscht, so wie das damals war. Vergeht wieder eine Woche und der Koch kommt wieder zu ihm, sagt, Captain, es wird wieder geklaut, aber diesmal haben wir den Dieb erwischt. Und ihr ahnt es vielleicht schon, es war die Mutter des Kapitäns. Was soll der Kapitän machen? Er liebt seine Mutter. Wahrscheinlich würde die alte Frau die Auspeitschung gar nicht überleben. Auf der anderen Seite, was denkt ihr, würden die Matrosen sagen, wenn er sagt, naja, weil es die Mama ist, ist schon okay, lassen wir es gut sein. Es werden gerecht und der Kapitän erkennt es und sagt, nee, Strafe muss vollzogen werden, bindet sie an den Mast. Und dann als der Typ mit der Peitsche ausholt, passiert was sehr Außergewöhnliches. Der Kapitän selbst tritt nach vorn und beugt sich schützend über seine Mutter und fängt alle Schläge auf, die sie verdient hat eigentlich. Das ist, was Jesus für uns getan hat, was Gott in Jesus für uns getan hat. Und deswegen ist auch nur Jesus der Weg. Weil niemand anderer deine Schuld für dich auf sich genommen hat. Deswegen hat Jesus gesagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. In Johannes 3 hat er gesagt, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, und da sehen wir schon, Glauben und Gehorsam sind zwei Seiten derselben Medaille. Wer nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und Johannes schreibt uns in seinem ersten Johannesbrief noch einmal ganz klar, 1. Johannes 5, die Verse 11 und 12, dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Noch irgendwelche Fragen? Ich meine, ist so klar. Wie ehrfurchterbietend hier zu sehen, wie Jesus sich durchringt zu diesem Ja, aus Liebe zu dir und zu mir und zum Vater natürlich. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Vers 40, und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend. Das war das apostolische Gebetstreffen. Hier. Und er spricht zu Petrus, Mr. Superchrist, Mr. Selbstvertrauen.
Also nicht eine Stunde konntet ihr mit mir wachen? Petrus, du willst den Märtyrertod sterben mit mir und du schaffst es nicht mal eine Stunde wach zu bleiben im Gebet? Vielleicht kommt euch das bekannt vor. Ich bekenne euch, dass ich bin genauso schwach wie Petrus. Ist euch das auch schon mal passiert? Dass ihr beten wollt und ihr schlaft ein? Oder werdet abgelenkt von irgendwas? Also lasst uns nicht zu hart sein mit dem Petrus. Jesus war nicht hart mit ihm. Hey, ich wäre gern ein geistlicher Supermann und geistlicher Super-Ehemann und Super-Vater und Super-Pastor und ich habe viele gute Vorsätze, aber ich bin wie der Petrus, ein schwacher Mensch. Ich versage, ich werde müde und penne ein, statt zu beten. Bin undiszipliniert, fällt mir schwer, Nein zu sagen, lasse mich super leicht ablenken vom Wesentlichen durch das scheinbar Dringende, was so an dich herangetragen wird. Bleib im Internet hängen, statt zu beten. Vielleicht kennst du das auch. Ich bin nicht mal halb so geistlich, wie ich gerne sein möchte. Ich kann mich gut identifizieren mit dem Petrus. Und ich bin froh, dass Jesus Petrus im Lukas-Evangelium gesagt hat, dass er für ihn gebetet hat und dass er nicht fallen lassen wird, dass er Petrus zurückkommen wird aus seinem Versagen. Ich kann mich gut identifizieren mit Petrus. Ich brauche Jesu Gnade jeden Tag. Und es ist gut, wenn wir uns unserer Schwäche bewusst sind. Seine Überheblichkeit war, wie gesagt, der erste Schritt zu seinem Fall bei Petrus, wo er gedacht hat, er ist stark. Und Jesus sagt, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. Und manche moderne Übersetzungen übersetzen das einfach mit Körper. Aber genauso gehören unsere negativen Gefühle dazu, unsere gottlosen Einstellungen, Gedanken und so weiter. Also im Prinzip alle geistliche und körperliche Trägheit, alle gottlosen Impulse und alten Gewohnheiten in unserem Leben. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das ist ein wichtiger Vers hier. Wacht und betet, damit er nicht in Versuchung kommt. Wenn du ein echter Christ bist, wenn du neu geboren bist durch den Geist Gottes, dann hat Gott dir ein neues Herz geschenkt. Dann ist dein Geist willig, dann willst du eigentlich Gott gefallen und du willst Gott gehorsam sein und du willst ihn ehren und das Richtige tun. Wenn es bei dir nicht da ist, wenn du dich wohlfühlst beim Sündigen und beim Ungehorsam gegen Gott und sein Wort, dann bist du kein Christ, dann bist du nicht wirklich bekehrt. Der Geist ist willig, sagt Jesus. Aber das Fleisch, oh Mann, das ist schwach. Wir sind schwache Menschen. Und was Jesus uns hier lehrt, ist, dass wir uns geistlich stärken müssen und auf die Versuchung uns vorbereiten müssen, bevor die Versuchung kommt. Solange unser Geist willig ist, bevor dieser Kampf kommt. Eine wichtige geistliche Disziplin ist, dass wir Zeit mit Gott verbringen in seinem Wort und im Gespräch, im Gebet mit ihm jeden Tag. Read your Bible and pray every single day. Jeden Tag. Dass wir in Beziehung leben mit ihm, dass wir uns geistlich nähern und stärken, dass wir unser Denken erneuern. Am besten morgens, bevor wir in den Tag gehen, Gemeinschaft haben mit Jesus und beten für die Situationen, die da kommen werden. Beten um Geduld mit meinen Kindern und Situation mit der Kollegin, die so leicht bekleidet ist oder das schwierige Gespräch mit dem Chef, das ansteht, was immer es ist. Und dass wir dann vorbereitet in diese Situationen gehen, in unserem Alltag. Und viele Versuchungen brechen auch auf uns herein, völlig unvorbereitet, ohne Ankündigung. Und dann wollen wir eine starke Beziehung haben
mit Jesus, wenn das passiert? Dass wir gebahnte Wege in unserem Herzen haben. Weil wenn dann die Versuchung kommt, dann ist sie nicht mehr ganz so groß. Jesus hat sich im Garten vorbereitet, geistlich, auf seine Gefangennahme und auf das Kreuz. Im Gebet mit dem Vater, hat im Gebet der Versuchung ins Auge gesehen, hat sich geistig durchgerungen zu dem: Dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe. Und dann, als diese Schar der Soldaten gekommen ist, um ihn zu verhaften, war es keine Versuchung mehr für Jesus. Und er konnte ihnen entgegentreten und sagen: Hier bin ich. Hier, auf geht's, Jungs. Bin bereit. Wir erliegen Versuchungen so oft, weil wir im Vorfeld geistlich faul sind, ohne Druck. Und lassen sie so an uns herankommen und denken: Naja, ich gehe damit um, wenn es dann kommt. Ja, aber in der Versuchung ist das Fleisch schwach. Und dann fangen wir an, zu spät zu kämpfen, und wir reagieren, statt dass wir vorher agieren. Und Petrus ist ein gutes Beispiel hier. Er ist überheblich, er ist selbstgenügsam, er sagt: Hey, ich schaffe das schon. Ich werde nie, mir wird das nie passieren. Und dann hat er gepennt und nicht gebetet. Und er hatte keinen klaren geistigen Durchblick. Und er war dem Willen Gottes nicht hingegeben. Ich meine, Jesus hat ihnen das schon so oft angekündigt, dass es passieren wird. Und dann, als die Soldaten des Hohepriesters kamen, hat er im Fleisch mit dem Schwert reingehauen. Und später war er voll Menschenfurcht, wenn es darum ging, Jesus zu bezeugen, und er ist auf die Schnauze gefallen. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. Wiederum zum zweiten Mal ging er hin und betete und sprach: Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Jesus betet hier um das Kreuz. Das ist unglaublich. So sehr liebt dich Jesus, so sehr will er dich bei sich haben. Vers 43, und als er kam, fand er sie wieder schlafend, denn ihre Augen waren beschwert. Und er ließ sie, ging wieder hin, betete zum dritten Mal und sprach wieder dasselbe Wort. Also es ist gar nicht ungeistlich, öfter dasselbe zu beten. Jesus hat es getan. Und dann kommt er zu den Jüngern und spricht zu ihnen: So schlaft denn fort und ruht aus. Hat nicht gesagt: Ihr verdammten Penner. Er war so verständnisvoll, so gütig, so nachsehend, so wie wir, oder? Denkt ihr, wir könnten was lernen von Jesus hier? So schlaft noch ein bisschen und ruht aus. Siehe, die Stunde ist nahe gekommen und der Sohn des Menschen wird in Sünderhände überliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, nahe gekommen ist, der mich überliefert. Und während er noch redete, siehe, da kam Judas, einer der Zwölf, und mit ihm eine große Menge mit Schwertern und Stöcken von den hohen Priestern und Ältesten des Volkes. Den aber überlieferte, hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt: Wen ich küssen werde, der ist es, den er greift. Judas kannte den Ort, wo Jesus übernachtet hat. Es war dunkel. Jesus hatte keinen Heiligenschein über sich. Soldaten kannten ihn auch nicht unbedingt persönlich. Und Judas hat gesagt: Den ich küssen werde, der ist es. Und Kuss war damals der normale Gruß, auch unter Männern. Ich bin froh, dass es heute nicht mehr so ist. Unter Frauen ist noch so, okay, Bussi, Bussi, gell? Unter Männern lieber nicht, gell? Und sogleich trat er zu Jesus und sprach: Sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn.
Jesus aber sprach zu ihm:
Fahr zur Hölle, elender Verräter, und Blitz kam vom Himmel und hat ihn getoastet.
Nee. Jesus sprach zu ihm: Freund, wozu bist du gekommen? Seht ihr wieder die Güte Jesu? Freund. Wow. Und ich glaube, das hat einen sehr traurigen Unterton. Freund, wozu bist du gekommen? Und siehe, einer von denen, die mit Jesus waren, streckte die Hand aus, zog sein Schwert und schlug dem Knecht des hohen Priesters und hieb ihm das Ohr ab. Matthäus und Markus und Lukas sagen uns nicht, wer dieser eine war. Aber Johannes sagt uns, es war Petrus. Der Grund ist wahrscheinlich, dass Johannes sein Evangelium später geschrieben hat, nachdem Petrus schon tot war. Denn was der Petrus hier getan hat, das war ein Verbrechen. Das war Widerstand gegen die Staatsgewalt, würden wir heute sagen. Und Johannes kannte auch den Namen des Dieners des Hohepriesters. Und er berichtet uns, wie Jesus dann sein Ohr geheilt hat. Sonst wären wahrscheinlich 4 Kreuze dort auf Golgatha gestanden, statt 3. Also wieder hier die Güte Jesu, der den Fehler seines Freundes wieder gut macht. Der gute Hirte, der über seinen Schafen wacht. Ist es unser Herz, dass wir den Fehler, das Versagen des Bruders oder der Schwester zudecken und ausbessern? Oder entrüsten wir uns drüber und machen ihn zur Sau und erzählen es allen anderen weiter? Wir haben so einen wunderbaren Herrn. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der Petrus nicht auf das Ohr gezielt hat, des Knechtes des hohen Priesters. Der war noch schlaftrunken, der hatte sicher den Kopf im Visier. Und hey, das wäre ein noch interessanteres Heilungswunder gewesen, oder? Wenn Jesus den Kopf aufgehoben hätte und so geguckt, oh, welche Richtung, ah, okay, so macht man richtig dran. Vers 52, da spricht Jesus zu ihm: Stecke dein Schwert wieder an seinen Ort. Denn alle, die das Schwert nehmen, werden durchs Schwert umkommen. Petrus, denkst du, du hättest eine Chance gegen diese Übermacht? Also zu kämpfen wäre Selbstmord. Lass gut sein. Oder meinst du, dass ich nicht meinen Vater bitten könnte und er mir mehr als 12 Legionen Engel bestellen werde? Eine römische Legion hatte zur Zeit Jesu eine Sollstärke von 6.600 Mann. In der Praxis waren es oft bis zur Hälfte weniger, wegen den ganzen Bürgerkriegen und so weiter, die es da in Rom gab. Aber Jesus sagt, ich könnte zigtausende Engel zur Hilfe rufen. Und wir wissen aus 2. Könige 19, dass dort ein Engel 185.000 Soldaten platt gemacht hat. Petrus, ich brauche deine Hilfe nicht. Wie sollen denn die Schriften erfüllt werden, dass es so geschehen muss? Jesus ging es darum, den Willen des Vaters zu erfüllen. Petrus handelte eigenwillig aus seinen Emotionen heraus, gegen Gottes Plan, gegen Gottes Willen. In jener Stunde sprach Jesus zu den Volksmengen: Seid ihr ausgezogen wie gegen einen Räuber mit Schwertern und Stöcken mich zu fangen? Täglich saß ich bei euch im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht gegriffen. Aber dies alles ist geschehen, damit die Schriften der Propheten erfüllt werden. Also, alles so, wie Jesus es vorhergesagt hat, und die Propheten. Jesus war kein Opfer, er hatte die völlige Kontrolle. Er hat gesagt, niemand nimmt mir mein Leben, sondern ich gebe es. Führt hier den über tausende Jahre vorher prophezeiten Heilsplan Gottes für uns Menschen aus. Und da verließen ihn die Jünger alle und flohen, auch so wie Jesus es vorhergesagt hat. Vers 57, die aber Jesus gegriffen hatten, führten ihn weg zu Kaiphas, dem hohen Priester. Johannes sagt uns, sie haben noch einen Zwischenstopp bei Hannas eingelegt, dem Vorgänger als Hohepriester, und er war der Schwiegervater von Kaiphas. Wo die Schriftgelehrten und die Ältesten versammelt waren, also der Hohe Rat Israels, das größte, höchste Regierungsgremium der Juden. Ich habe euch auch da ein paar Bilder mitgebracht. Hier stand das Haus des Hohen Priesters, muss ein tolles Anwesen gewesen sein. Jetzt haben sie eine Kirche drüber gebaut, wie überall was Interessantes in Jerusalem. Nächste Bild, bitte. Hier, das sind noch Grundmauern von diesem palastähnlichen Gebäude. Und dann das nächste Bild. Gab es auch Gefängniszellen, und das ist so das tiefste Gefängnisloch. Vielleicht hat Jesus da drin seine letzte Nacht verbracht. Vers 58. Petrus aber folgte ihm von Weitem bis in den Hof des hohen Priesters und ging hinein und setzte sich zu den Dienern, um den Ausgang zu sehen. Hier sehen wir wieder den Wagemut des Petrus. Wie wir schon gesehen haben, im Sturm, als er aus dem Boot gestiegen ist und zu Jesus auf den Wellen hingegangen ist. Hey, der Petrus, der war ein alter Hautegen. Der hat gerade erst den Diener des hohen Priesters das Ohr amputiert, und jetzt schleicht er den Soldaten nach und setzt sich zu den Dienern ans Feuer und spielt Geheimagent dort. Das war der Petrus. Petrus war eigentlich ein mutiger Mann. Und unsere Stärken und unsere Schwächen, das liegt oft sehr nah beisammen. Oft versagen wir gerade in den Bereichen, in denen wir natürlich stark sind und uns natürlich stark fühlen. Denn da handeln wir oft unvorsichtig und unabhängig und eigenmächtig. Die hohen Priester aber und der ganze Hohe Rat suchten falsches Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu Tode zu bringen. Die haben Jesus nachgetragen, dass er in ihren Tempel gegangen ist und ihre Autorität herausgefordert hat. Juden waren unter der römischen Besatzung, die hatten nicht die Autorität, die Todesstrafe zu verhängen. Wahrscheinlich ging es hier bei diesem Verhör darum, die Anklage vor dem römischen Präfekten Pilatus, dem Stellvertreter des römischen Kaisers in Judäa, vorzubereiten. Und die konnten natürlich nicht ohne handfeste Anklage vor ihm erscheinen. Theologen diskutieren darüber, ob das ein echter offizieller Prozess vor einem jüdischen Gericht war. Ja, wenn es so war, dann war so ziemlich alles illegal, angefangen von dem Ort und der Zeit und dem ganzen Ablauf dieses Verfahrens. Also sie suchten falsches Zeugnis, um Jesus zu Tode zu bringen, und sie fanden keins, obwohl viele falsche Zeugen herzutraten. Angeklagter konnte nur aufgrund von zwei oder mehreren übereinstimmenden Zeugenaussagen verurteilt werden. Auf zwei oder drei Zeugen hin, hieß es in der Tora, also im alttestamentlichen Gesetz. Und bewusste Zeugenfalschaussage wurde auch sehr schwer geahndet, nämlich auch mit der Todesstrafe. Das war ein schweres Verbrechen in Israel. Aber sie fanden keins. Jesus war der Sündenlose, da gab es nichts, ihn anzuklagen. Und so wurden diese ganzen Zeugen immer einzeln hereingerufen und befragt oder angehört. Und die haben sich aber gegenseitig widersprochen. Alle. Zuletzt aber traten zwei falsche Zeugen herbei. Hier ein Beispiel, was wir hier kriegen, und sprachen: Dieser sagte, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in drei Tagen ihn wieder aufbauen. haben Jesus hier falsch wiedergegeben. In Johannes 2 hat Jesus zu ihnen gesagt, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Er hat von dem Tempel seines Leibes gesprochen, von dem Zeichen seiner Auferstehung. Die falschen Zeugen sagen hier, dass Jesus gesagt hat, ich werde den Tempel abbrechen. Aber auch da war nicht wirklich genug drin, um ihn zu Tode zu verurteilen oder die Todesstrafe zu fordern. Ich meine, wenn sie mit dem zu Pilatus kommen und sagen, hey, der hat gesagt, er wird den Tempel abbrechen und in 3 Tagen wieder aufbauen, hätte Pilatus wahrscheinlich gesagt, hey, warum habt ihr den zu mir gebracht? Und am Ende verliert der Hohepriester die Geduld. Vers 62, und der Hohepriester stand auf und sprach zu ihm, antwortest du nichts? Was zeugen diese gegen dich? Jesus aber schwieg. Und der Angeklagte hatte das Recht, zu schweigen. Und der Hohepriester sagte zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Vereidigt Jesus hier jetzt und fragt ihn unter Eid, bist du der Messias, bist du der von Gott verheißene Retter und Herrscher? Und mit Sohn Gottes meint er hier in seinem jüdischen Denken wahrscheinlich einfach der Abgesandte Gottes, sein Stellvertreter. So wie Gott zu König David gesprochen hat, dass er Davids Sohn Salomo sein Vater sein will und er soll mein Sohn sein. Also eine Adoptivbeziehung, so wie auch die römischen Kaiser ihre gewünschten Nachfolger adoptiert haben in dieser Art und Weise. Also sie haben den Messias als Gottes Stellvertreter gesehen auf Erden. Das war so mehr ihre Erwartung, die jüdische Erwartung. Wir dürfen da jetzt nicht zu sehr von unserem christlichen Denken ausgehen. So hat der Hohepriester wohl noch nicht gedacht über Dreieinigkeit und so weiter. Jesus spricht zu ihm, du hast es gesagt. Also ja, aber Jesus ergänzt jetzt ihre Vorstellung von dem Sohn Gottes in die richtige Richtung. Jesus war weit mehr als ein Mensch, der Gott vertritt auf der Erde. Jesus hat ganz klar beansprucht, Gott zu sein. Hat so Dinge gesagt wie, ehe Abraham war, bin ich. So wie auch schon Jesaja prophezeit hat in Jesaja 9, dass der Sohn der wunderbare Ratgeber sein wird, der starke, ewige Gott. Und schon in Johannes 10 haben die Leiter Israels versucht, Jesus zu steinigen, weil er sich selbst zu Gott gemacht hat. Die haben genau verstanden, dass das ein Anspruch ist und wollten es jetzt auch hier in der Anklage von ihm hören. Wie gesagt, ja, also du hast es gesagt, doch ich sage euch, von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht. Das war ein Ausdruck für Gott im Himmel. Die Juden haben das Wort Gott ja nicht in den Mund genommen. Und kommen auf den Wolken des Himmels. Sohn des Menschen war eine messianische Phrase aus Daniel Kapitel 7, mit der Jesus sich selbst bezeichnet hat. Menschensohn, der mit den Wolken vor Gott kommt, dort in Daniel 7 und dem Regierung und Herrschaft übertragen wird, eine ewige Herrschaft, ein ewiges Reich, das alle irdischen Reiche ablösen wird. Und Jesus sagt, ihr werdet mich sehen, wie ich sitze zur Rechten Gottes. Hinweis auf Psalm 110. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten. Mit der Bibelstelle hatte sie schon einmal herausgefordert. Zuvor. Also ihr werdet sehen, wie ich sitze zur Rechten Gottes, wie ich mitherrsche mit Gott und ihr werdet mich kommen sehen auf den Wolken des Himmels. Die Phrase haben wir schon im Kapitel 24, Vers 30 gesehen. Kommen auf den Wolken, ein Bild für Gottes Kommen im Gericht im Alten Testament. Also entweder erfüllt 70 nach Christus durch Zerstörung Jerusalems durch die Römer oder bei der Wiederkunft Jesu am Ende der Zeit. Aber auf gut Deutsch sagt Jesus diesem Hohen Rat, ich werde euer himmlischer Richter sein. Also er droht dem Gericht jetzt sozusagen. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach, er hat gelästert, was brauchen wir noch Zeugen? Siehe, jetzt habt ihr die Lästerung gehört. Was meint ihr? Sie aber sprachen und antworteten, er ist des Todes schuldig. Dann spien sie ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Priester zerriss sein Gewand, Zeichen der äußersten Entrüstung. Das war laut den Regeln, den jüdischen Regeln vorgeschrieben bei Blasphemie, genauso wie das Anspucken. Und auf Gottes Lästerung stand bei den Juden die Todesstrafe. Und natürlich sein Anspruch, ein himmlischer König und Richter zu sein, stand auch in direkter Konkurrenz zum römischen Kaiser, ließ sich also auch gut vor dem Präfekten Pilatus verwerten. Und sie schlugen ihm ins Gesicht und sprachen, weissage uns. Also vorher haben sie ihm das Gesicht verdeckt, sagen uns die anderen Evangelien. Und da tun die Schläge natürlich am meisten weh, wenn man sie nicht kommen sieht. Und sie sprachen, weissage uns Christus, Messias, wer ist es, der dich schlug? Also verspotten hier seinen prophetischen Anspruch. Nun letzte Szene für heute. Aber ich wollte, dass wir das ganze Bild sehen, diese ganze Entwicklung. Es ist sehr dramaturgisch aufgebaut hier. Zurück zu Petrus. Petrus aber saß draußen im Hof. Und Lukas scheint anzudeuten, dass Petrus beobachten konnte, was mit Jesus geschah. Das war ja der Grund, warum er nachgegangen ist. Er wollte sehen. Und versetz dich mal in Petrus. Wie ist dir gegangen dabei? Sie begonnen haben, Jesus anzuspucken und zu verprügeln. Wahrscheinlich hat er gehofft, er wird ihnen schon zeigen, wer der Messias ist, wer der Herr im Haus ist hier. Guter alte Petrus. Ja, versetz dich in ihn. Er war geschockt. Sie seinen Herrn so böse verprügelt haben und Jesus wehrt sich nicht. Hey, er ist doch der Messias. Gott hat es mir offenbart. Ich habe es bekannt. Aber Gott wird doch sicher seinen Messias retten, oder? Er war verwirrt, war aufgewühlt, er liebte Jesus, aber wahrscheinlich war er da auch plötzlich voller Angst. Oh, wenn sie das mit Jesus tun, würden sie das auch mit mir tun. Und wenn er sich nicht rettet, würde er mich vielleicht auch nicht retten. Und in dieses ganze Wechselbad der Gefühle zum besten Zeitpunkt kommt jetzt seine Versuchung. Und so ist es auch in unserem Leben. Der Teufel und seine Freunde sind Meister der Versuchung. Die machen das schon viele, viele Jahre lang, haben viel Erfahrung, die beobachten uns und die schlagen im richtigen Moment zu. Gerade wenn du Streit hattest mit deiner Frau und dich gerade besonders einsam fühlst. Und nein, dann gerade heute macht dir die halbnackte Kollegin schöne Augen oder du da verständnisvoll, ja. Oder die zarteste Versuchung, seit es die Schokolade gibt, oder der Kumpel, der dir die Pulle anbietet, oder der Porno, der dir auf dem Bildschirm springt, was immer für dich eine Versuchung ist, ist perfekt getimed hier. Im richtigen Moment. Wir müssen wachsam sein. Petrus saß draußen im Hof und es trat eine Magd zu ihm und sprach, Auch du warst mit Jesus, dem Galiläer.
Er aber leugnete vor allem und sprach, ich weiß nicht, was du sagst.
Als er in das Torgebäude hinausgegangen war, sah ihn eine andere und sie spricht zu denen, die dort waren, auch dieser war mit Jesus, dem Nazaräer. Und wieder leugnete er mit einem Eid, ich kenne den Menschen nicht. Kurz nachher aber traten die Umstehenden herbei und sprachen zu Petrus, wahrhaftig, auch du bist einer von ihnen, denn auch deine Sprache verrät dich. Hey, du hast diesen nordisraelitischen, galiläischen Slang.
Da fing er an, sich zu verwünschen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht. Und gleich darauf krähte der Hahn. Ich will verdammt sein, wenn ich diesen Jesus kenne. Ich kenne den Typen nicht.
Aber das ist nicht, wie Petrus sich den Straßeneinsatz vorgestellt hat. Und nochmal, sei nicht zu hart mit Petrus. Für uns steht viel weniger auf dem Spiel. Und wir kriegen oft den Mund nicht auf und bekennen uns zu ihm. Und Petrus gedachte des Wortes Jesu, der gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. So eingetroffen, wie Jesus gesagt hat. Petrus hat es nicht geglaubt. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Lukas berichtet uns, in diesem Moment, als der Hahn gekräht hat, hat Jesus sich zu Petrus umgedreht und hat ihn angesehen. Und ich weiß, sein Blick war voll Barmherzigkeit und voll Liebe. Wir haben einen Hohepriester, der Mitleid haben kann mit unseren Schwachheiten. Aber ich glaube, dieser Blick von Jesus hat Petrus das Herz gebrochen. Er hat Jesus verleugnet, den er so sehr liebt eigentlich. Und dem er kompromisslos nachfolgen wollte. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Und Gott sei Dank, es ist noch nicht das Ende. Jesus hat für ihn gebetet. Und er wird zurückkommen. Und er wird seine Brüder stärken. Also schreib deine Geschwister, die auf die Nase fallen, nicht zu schnell ab. Jesus war noch nicht fertig mit Petrus. Dreimal ist er eingepennt, dreimal hat er ihn verleugnet. In Johannes 21 wird Jesus ihm die Gelegenheit geben, dreimal seine Liebe zu bekennen. Und Petrus durfte noch zwei Briefe schreiben für Jesus und vieles mehr. Jesus war noch nicht fertig mit ihm. Gott sei Dank für seine Gnade und für seine Liebe und für seine Geduld mit uns. Wir sehen hier einmal mehr, wie wunderbar unser Herr ist. Und ich möchte das sagen, wenn du dich heute fühlst wie Petrus, wenn du an dem Punkt bist, wo du weinst und wo du auf die Schnauze gefallen bist und wo du gesündigt hast und Jesus verleugnet hast und dein Zeugnis versaut hast, wenn du das heute bist, möchte ich dir sagen, Jesus ist noch nicht fertig mit dir. Bekenn es ihm, steh wieder auf und geh weiter mit ihm. Aber lass uns auch lernen von dieser Begebenheit über geistliche Stärke und geistliche Schwäche auch, über rechte Vorbereitung auf Versuchungen. Jesus hat den Vater im Gebet gesucht. Er war abhängig vom Vater. Er hat mal gesagt, ich tue nichts aus mir selbst. Er war ihm hingegeben, dein Wille geschehe, nicht meiner. Er hat ihm geglaubt, er hat ihm vertraut und er ging gestärkt in seine schwerste Stunde und blieb siegreich. Petrus dachte, er wusste es besser als Jesus. Er hat Gottes Wort vernachlässigt, könnten wir sagen. Er war überheblich, er war selbstgenügsam und deswegen hat er auch nicht gebetet. Gebetslosigkeit ist immer ein Zeichen für Selbstgenügsamkeit. Und er hat gepennt, war nicht wachsam. Und dann hat er aus seinem Fleisch reagiert und ist böse auf die Schnauze gefallen. Also lass uns lernen, okay? Lass uns wachen und beten, solange der Geist willig ist, bevor die Versuchung kommt. Lass uns damit rechnen und lass uns stark sein, jeden Tag. Lass uns nah an Jesus dranbleiben. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für dein gutes Vorbild. Wir danken dir für das schlechte Vorbild von Petrus. Wir können von beiden so viel lernen. Und ich danke dir vor allem für deine unglaubliche Geduld und deine Barmherzigkeit und deine Güte, deine Vergebung mit schwachen Menschen, Herr. Das ist meine Hoffnung, Herr, das ermutigt mich und ich möchte für uns alle bitten, Herr, dass du uns füllst mit deinem Heiligen Geist, dass du uns stärkst, dass du uns stark machst an unserem inneren Menschen, wie der Paulus gebetet hat. Herr, halt du uns nah bei dir in deiner Gnade. Lass uns stark sein in deiner Gnade, Herr. Und wir wollen nicht auf uns vertrauen, sondern auf dich, dass du fähig bist, uns zu halten und zu tragen und unser Herz in die richtigen Bahnen zu lenken, Herr. So bitten wir, tu dieses gute Werk an uns. Wir beten, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Wir singen noch ein Lied zum Abschluss. Der Herr segne euch und der Herr behüte euch und halte euch ganz, ganz nahe bei sich. Bleibt dran an Jesus. Amen. Bleibt noch gerne da zum Gespräch. Und wenn jemand sich schwach fühlt oder versucht fühlt oder ein anderes Gebetsanliegen habt, dann bitte geht nicht weg, ohne dass wer für euch gebetet hat. Deswegen kommen wir zusammen als Leib Christi. Amen.